Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Braun, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung im Parlamentsbüro in Berlin. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Wir schauen auf die Themen, die diesen Tag bestimmen. Die überraschende Nachricht aus dem Nahen Osten, die Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und der Bildungsgipfel im Kanzleramt, der wird uns auch gleich beschäftigen. Das ist jetzt wahrscheinlich kein ganz zulässiger Vergleich, aber mir kam diese Frage in den Sinn, Herr Braun. Was werden wir zuerst sehen? Frieden im Nahen Osten oder dass unsere Schulen wirklich im digitalen Zeitalter ankommen?
Letzteres. Also ich glaube zwar, dass die Lage wirklich verheerender ist, als man sich das lange irgendwie zugestanden oder eingeräumt hat. In den Schulen, dass es wirklich zum Teil traurig ist, was das jetzt auch wieder bewirkt zwischen denen, die können und denen, die nicht können. Das erhöht ja eher die Spaltungsgefahr. Aber der Friede im Nahen Osten ist ehrlicherweise durch das, was da jetzt gerade verkündet wurde und noch kein Beschluss ist, nicht wirklich näher gekommen.
Ich meine, man kann in beiden Fällen sagen, es gibt ja wirklich viel Bemühen darum, dass es gelingt und warum das trotzdem dann manchmal nicht reicht. Auch im Bildungsbereich jetzt erstmal, darüber sprechen wir gleich. Einen schönen guten Tag an alle, die dabei sind, im Radio oder via Podcast. Seien Sie herzlich willkommen. Es soll endlich losgehen mit der Digitalisierung an den Schulen, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Das hat heute Vormittag die SPD-Vorsitzende Saskia Esken nochmal laut und deutlich erklärt.
Ja, das ist schon richtig, dass die Verwaltungsmühlen da an Stellen auch langsam mahlen. Aber wir sind alle wild entschlossen, jetzt auch der Sache einen Schub zu geben. Die Länder, Landesregierungen, aber auch die Kultusministerien sind sehr bemüht, die Sache auch nach vorne zu bringen und voranzubringen.
Saskia Esken hat das gesagt heute Vormittag. Sie war es ja gemeinsam mit Bildungsministerin Karliczek, die dafür gesorgt hat, dass gestern Nachmittag so eine Art kleiner Bildungsgipfel im Kanzleramt zusammengekommen ist mit der Chefin selbst und einigen Landesministern. Stefan Braun ist an meiner Seite, Beobachter des politischen Berlin für die Süddeutsche Zeitung. Ich habe da ja so ein gewisses Déjà-vu bei diesem Thema. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon diese Appelle und Ankündigungen gehört habe. Sie nicken.
Mir geht's genauso. Ich habe mich, als wir vorher auch überlegt haben, was wir in der Sendung machen, was Sie mich fragen wollen, was sozusagen Schwerpunkt sein soll, sehr schnell daran erinnert. Ich bin 2008, das ist 12 Jahre her, mit Frau Merkel unterwegs gewesen. Da war sie Kanzlerin natürlich schon seit 3 Jahren und sie hat eine Bildungsreise durch Deutschland gemacht. Ich habe damals gedacht, Donnerwetter, endlich greift sie sich ein Thema, was existenziell ist. Damals gab es auch in der Union viele Debatten über Früherziehung, über die Rolle von Kitas schon beim Start in die Ausbildung von Jugendlichen. Da ging es auch sehr um die soziale Frage, wenn wir Leute früher auch von migrantischen Familien in die Kitas kriegen, wir haben den gleichen Startpunkt. Also damals ist eigentlich sehr, sehr viel von diesen Themen diskutiert worden, auch in einer ganz guten Richtung. Passiert ist, ehrlicherweise nichts.
Das Verrückte ist, es ist ja insofern einiges passiert, wenn man sich anschaut, was der Bund, der ja gar nicht zuständig ist in ganz vielen Bereichen da, an Geld in die Hand genommen hat. Wir haben, glaube ich, in der Amtszeit Angela Merkels unter den verschiedenen Bildungsministerinnen, die es gab, eine Verdopplung des Bildungsetats. Sicherlich ist da irgendwo was angekommen, aber wir stellen ja alle fest, zum Beispiel in diesem Großziel Digitalisierung, das haben ja die Verantwortlichen gestern selbst gesagt, offenbar nicht. Und da ist dann für mich politisch die Frage, Sie kennen den Betrieb ja, Sie beobachten ihn da ganz nah für die Süddeutsche Zeitung. Wie kann das denn sein? Also wie kann das sein, dass man so klar ein Ziel hat, sogar Geld dafür hat, aber trotzdem irgendwie nicht aus dem Knick kommt?
Ich glaube, das allergrößte Problem ist bis heute, auch wenn das blöd klingt, der Föderalismus. Und zwar nicht im Sinne von, wir haben sozusagen überall Verantwortliche, die sich kümmern, sondern im Sinne von, überall sind diese Verantwortlichen sehr daran interessiert, für sich selbst beziehungsweise für den eigenen Namen, die eigene Regierung irgendwas zu erreichen. Das führt immer zu einer Konkurrenzsituation. Und ich würde sagen, manchmal ist Konkurrenz ja gut, aber in dem Fall hat es immer wieder dazu geführt, dass man sozusagen eine sehr konkrete Idee, genau das, was wir jetzt diskutieren, nämlich die Frage, wie kriegen wir es hin, alle Schulen so zu digitalisieren, ans WLAN anzuschließen, die Lehrer auszustatten, auch die Schüler auszustatten, die nicht von zu Hause automatisch ein iPad oder sowas haben. In dieser symbolisch wie faktisch unheimlich wichtigen Entscheidung ist es immer, immer, immer wieder versandet. Und das ist ein fast unauflösliches Problem, weil natürlich ausgerechnet die Bundesbildungsministerin zwar Bundesbildungsministerin heißt, aber an der Stelle bis heute wahnsinnig wenig zu sagen hat. Die Leute springen bis jetzt nicht über ihren Schatten. Jetzt würde ich nie sagen, es ist gut, dass es Corona gibt. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber dass jetzt mal offengelegt wird, wie die Situation ist und was das auch wieder bewirkt, wenn du Familien hast, die eben keine digitale Ausstattung haben, die fallen noch viel schneller jetzt weg von dem, was sie eigentlich lernen und erringen müssten. Das ist vielleicht ein guter Moment.
Es gibt ja jetzt da konkrete Ideen, die auch verabredet wurden. Für jeden Lehrer, für jede Lehrerin ein Dienstlaptop, billige Internetanschlüsse für Schülerinnen und Schüler, 10 Euro pro Monat war da jetzt im Umlauf so als Idee. Also genau, Sie haben recht, das ist für viele und wahrscheinlich mehr als man denkt, wirklich auch eine wichtige Unterstützung. Gleichzeitig ist das aber auch ja erstmal nur die Hardware-Variante. Ne? Also da sorgen wir für die technische Möglichkeit. Ich habe jetzt auch aus dieser Woche Bilder aus verschiedenen Bundesländern gesehen, da haben dann Schulen ihren Computerraum, diesen einen Computerraum mit 30 Rechnern von alten auf neue umgestellt und dann weiß man, da sind so 600 Schülerinnen und Schüler und das kann ja eigentlich auch nicht Digitalisierung bedeuten, da kann es ja nicht aufhören.
Nein, das ist aber genau das, dann finden sozusagen formal Strukturveränderungen statt oder man erneuert den Betriebspark, so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, das ist aber nicht der Sprung, den du jetzt bräuchtest, aber sozusagen durch die Struktur der Finanzierung, der Bund darf auch nicht einfach irgendwie selber was kaufen, der muss es dann über die Länder machen, oft genug sind die Länder nicht automatisch gezwungen, das Geld für das einzusetzen, wofür sie es kriegen, weil sie natürlich ihre Hoheit behalten wollen. Faktisch müsstest du sagen, wir gründen eine Stiftung mit Bundesmitteln, da darf auch jedes Land was einzahlen und wir werden jetzt sukzessive alle Schulen damit ausstatten. Es ist sozusagen eine Kombination aus symbolischer und politischer Entscheidung, ausgestattet mit Geld. Du müsstest quasi die Barrieren, die seit vielen Jahren alles verhindern, in dieser Form mal überspringen. Es gab mal eine Situation, als Ursula von der Leyen noch Familienministerin war, da hat sie zum Ausbau der Kitas so ein Denkmuster sich überlegt, weil sie genau an die gleichen Schwierigkeiten gestoßen ist. Ich glaube, man müsste, um es kenntlich zu machen und den Leuten auch klar zu machen, wir machen es in der Tat mit Berichten, wie viele Schulen sind jetzt ausgestattet, einen Monat später, wie viele Schulen sind jetzt ausgestattet. Du musst es mit einem Schlag machen, sonst passiert es nicht.
Und kriegen wir das hin? Und ich verbinde das mal mit der Frage, es gab ja mal diesen großen Schock in der westlichen Welt, den Sputnik-Schock, als man gemerkt hat, ups, andere können das ja besser und man dann wirklich innerhalb kürzester Zeit die Schulen umgekrempelt hat, umgebaut hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wir bräuchten jetzt aus diesem Corona-Schock heraus vielleicht auch nochmal diese Frage, Sie haben ja den Bildungsföderalismus angesprochen, ob man da nicht sagt, der Bund, der jetzt ganz viel zahlt, wenn er bezahlt, bestellt er auch, das heißt, er zieht Kompetenzen an sich.
Das ist wahnsinnig kompliziert, weil du faktisch dafür, jetzt sind wir wieder bei den Formalitäten, du müsstest ja das Grundgesetz ändern, um zu sagen, der Bund darf jetzt einfach machen, was er für richtig hält. Das wird nicht klappen. Deswegen habe ich mir überlegt, man müsste es wahrscheinlich über so einen, also symbolisch ist das falsche Wort, aber über so einen Kraftakt machen, wo einfach alle beteiligt werden und beteiligt sind. Ich würde sagen, den Schock, den Sputnik-Schock in Sachen Digitalisierung hat es ja längst gegeben. Ich meine, alle kennen, die ins Ausland fahren, in allen Ländern um uns herum, zynisch gesprochen vielleicht nicht in Frankreich, aber sonst ist die Ausstattung, ist das Netz, ist das Telefonnetz deutlich besser. Man fährt einmal nach Polen und stellt fest, selbst im hintersten Winkel ist die Ausstattung gut. So, und von daher würde ich mir sehr wünschen, dass der negative Corona-Schock uns jetzt etwas Positives bringt, nämlich, dass wir das verstehen.
Es gibt immer noch viele, viele Fragen zu diesem Virus, das uns im Griff hält. Unter welchen Bedingungen sind die Ansteckungsrisiken hoch? Wie verbreitet ist Corona eigentlich? Aber auch zum Beispiel, was ist mit denen, die es bereits hatten? Was ist mit den Antikörpern? Das Robert-Koch-Institut hat vor einer Stunde die erste Studie zu einem lokalen Hotspot vorgestellt, wo man all das untersucht hat, nämlich mit Blick auf die Gemeinde Kupferzell im Hohenlohe-Kreis in Baden-Württemberg, da kommen Sie her, richtig, Herr Braun, mit mehr als 2000 Teilnehmern und das sind die Erkenntnisse.
Die Studie zeige, so der stellvertretende Präsident des RKI, Lars Schade, die Virusübertragung könne unterbrochen werden. Das sei wichtig, denn die Pandemie sei noch nicht vorbei. Die Infektionsfälle stiegen weiterhin dynamisch an, weltweit, so Schade. Er bat deshalb nochmal Rücksicht zu nehmen, Kontakte einzuschränken, Abstand zu halten und Masken zu tragen. In Kupferzell waren 7,7% der getesteten Bürger infiziert, hatten damit Antikörper entwickelt. Die Frauen etwas mehr als die Männer und nicht alle hatten auch alle typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus. Coronavirus. Besonders interessant war dabei die Dunkelziffer, also Infektionen, die nicht bemerkt wurden. Mit der Studie wurden 3,9 Mal mehr Infektionen nachgewiesen, als bisher in Kupferzell bekannt waren. Bei knapp einem Drittel der getesteten Kupferzeller hat das RKI keine Antikörper festgestellt. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass keine Immunität bestehe, hieß es. Kupferzell im Hohenlohe-Kreis war der erste Ort, in dem das RKI eine Studie durchgeführt hat. Nummer 2 ist das bayerische Feilenbach. Insgesamt werden es 4 RKI-Studien sein, die im Idealfall ein Gesamtergebnis liefern.
Im Idealfall. Tja, soweit der Stand von Matthias Grimm, der bei der Pressekonferenz dabei war zu dieser ersten lokalen Hotspot-Studie des RKI. Stefan Braun ist weiter an meiner Seite, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Haben Sie da jetzt gerade Dinge gehört, die Ihnen mehr Klarheit bringen oder eigentlich mehr neue Fragezeichen? Ich bin mir selbst nicht ganz sicher.
Mir geht es eher so, dass ich mehr Fragezeichen habe. Also ich fand es interessant, dass offensichtlich 3,9 Mal so viele Leute offensichtlich infiziert waren als bislang bekannt. Das heißt, es gibt eben eine hohe Zahl, wo die Leute es in sich tragen, es aber gar nicht merken, ganz offenkundig entweder nur milde Symptome haben, die dann wie eine kleine Grippe wirken oder gar keine. Das ist natürlich interessant und man könnte in irgendeiner Weise sozusagen damit die Hoffnung verbinden, vielleicht haben es viel mehr, vielleicht ist es dann am Ende schneller sozusagen so verbreitet, dass die Leute immun sind. Aber
diese berühmte Herdenimmunität.
Genau.
Wobei diese Antikörperinformation, die wir da gerade erhalten haben, dass eben ein Teil der Infizierten eben doch keine Antikörper gezeigt hat.
Das löst es schon fast wieder auf und du weißt eben auch nicht, was sozusagen dahinter sich noch verbirgt. Sind Antikörper so, dass sie dich wirklich ein Leben lang stabilisieren? Bist du also einmal jetzt quasi immun, dauert es vielleicht aber auch nur 2 Monate, dann wird es wieder gefährlich? Wir wissen es nicht. Das, was ja sozusagen sich immer damit verbindet, ist so ein bisschen die Suggestion, Menschenskinder, also irgendwie, so schlimm ist es dann doch nicht, wenn du die ganz große Zahl anguckst, vielleicht kommen wir ja doch irgendwie durch. Und das finde ich furchterregend, einfach deshalb, weil wir inzwischen immer wieder Fälle haben. Wir hatten zuletzt in der SZ auch eine lange Geschichte über einen 29-Jährigen, der topfit war und super quasi dachte, erstens, er kriegt es nicht und zweitens, wenn er es kriegt, ist auch nicht so schlimm. Und wie sich herausstellt, hat er zwar die Symptome am Ende ganz gut überstanden, aber er hat so viele radikale Spätfolgen. Also man muss sich vorstellen, 29, der Mann geht seit Wochen am Rollator, weil er Kräfte verloren hat und weil bestimmte Organe so angegriffen worden sind, dass es schlecht ist, verheerend ist.
Jetzt steht auch deshalb die Frage des Impfstoffes ja so groß im Raum. Wir hatten diese Woche die große Nachricht aus Russland, Sputnik 5 hat Putin das Kind getauft. Also der Erfolg, der von dort vermeldet wurde, man habe eben diesen Impfstoff jetzt zugelassen und wolle ihn anwenden. Sie haben mir gerade schon vorab gesagt, dass Sie da ganz, ganz große Bedenken haben.
Also ich habe natürlich keine Bedenken, wenn jemand jetzt endlich einen Impfstoff sozusagen findet und herstellen kann. Das Problem an der russischen Studie ist einfach, oder an der russischen Entscheidung ist, dass sie, ohne dass sie alle Prozesse durchlaufen haben, ohne dass sie eine angemessen große Zahl getestet haben auf Wirksamkeit, auf Nebenfolgen, auf Konsequenzen, auf Dauerhaftigkeit, das jetzt rausgeben. Wenn sie erfolgreich sind, weil sie gut spekuliert haben, dann soll das jedem recht sein, wenn es nicht sozusagen als Machtmittel verwendet wird. Ihr kriegt es, aber ihr kriegt es nicht. Und es war schon aufschlussreich, dass Brasilien und Israel sofort gesagt haben, wir haben großes Interesse, natürlich auch aus der entsprechenden Not, die in beiden Ländern herrscht. Aber meine Sorge ist, dadurch, dass es eben so frühzeitig jetzt quasi rausposaunt wurde und dann noch mit dem riesigen Label Sputnik 5, wenn das schief geht, werden alle Impfkritiker und Impfskeptiker sagen, schaut, was für ein Blödsinn, geht sowieso nicht. Also ich werde mich niemals impfen lassen. Und wenn das die Nach- oder Spätfolge ist, dann tut es uns mehr weh, als dass es uns hilft.
Sputnik 5 war übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut, die Mission, bei der die Sowjets 2 Hunde ins All geschossen haben. Die dann ja aber auch, also das war in dem Fall erfolgreich, aber gut, das alleine reicht nicht. Da sind Studien wahrscheinlich verlässlicher. Apropos, was nicht gelingt, da muss ich natürlich darüber sprechen mit jemandem, der für die Süddeutsche Zeitung arbeitet. Musterland Bayern in diesen ganzen Corona-Zeiten, in der Selbstwahrnehmung, aber auch in der Fremdwahrnehmung und über weite Strecken zurecht, hat ja dieses Riesenproblem mit den Tests, die eben nicht rechtzeitig sozusagen übermittelt werden können, die Ergebnisse. Jetzt klingt das so ein bisschen so, der Ministerpräsident Söder, ist doof gelaufen, aber wir kriegen das jetzt hin. Meinen Sie, das reicht?
Na, da kann man jetzt unterschiedliche Sachen vielleicht auseinanderhalten. Ob es ihm politisch reicht, der ja jetzt seit Monaten irgendwie als neuer ganz großer Hoffnungsträger der Union und als möglicher Kanzlerkandidat irgendwie bezeichnet wird, ob er da wieder rauskommt. Vielleicht kommt er da wieder raus, weil ich jetzt auch vorsichtig wäre, sofort quasi über jemandem mit dieser einen Geschichte den Stab zu brechen. Was natürlich schon blöd ist. Bayern hat sich als Torwärter verstanden. Bayern wollte sozusagen mit großer Geste sagen, wir kümmern uns quasi auch um ganz Deutschland. Deswegen jeder, der irgendwie über unsere Grenze einreist, das sind bekanntermaßen in den Sommerferien viele, darf sich bei uns testen lassen und dann hat er verlässlich ein Gefühl dafür, ob er irgendwie was nach Hause trägt oder nicht. Das war eine sehr große Rhetorik mit sozusagen dem Sicherheitsgefühl, Mensch, die Bayern kriegen das hin. Jetzt stellt sich raus, dass sozusagen die Organisation, wenn sie so schnell formuliert wird, mit den Gesundheitsämtern, die oder mit den auch ehrenamtlichen Helfern, die dann nämlich binnen 24 Stunden das ganze Ding auf die Beine stellen sollten, dass das eben nicht so einfach ist und dass man ein bisschen das Gefühl hat, es ist jetzt in Bayern halt doch auch manchmal so wie in Berlin. Das ist das, was problematisch ist. Und was sich halt zeigt ist, und das ist bitter nach 6 Monaten Krise, die deutschen Gesundheitsämter sind nicht in dem Zustand, nicht in der Ausstattung, nicht in der politischen Unterstützung, die sie unbedingt und schon längst haben müssten.
Am Abend kam eine Nachricht aus dem Nahen Osten, die mal so ganz anders klang als das, was wir da normalerweise berichten müssen. Eine positive Nachricht. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Abkommen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen beschlossen. Mein Gast heute ist Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung im Berliner Büro. Aber das Thema ist Ihnen nicht fern. Sie haben unter anderem in Jerusalem studiert. Ihr Promotionsthema drehte sich auch um den Friedensprozess im Nahen Osten. Der Begriff historisch, der wird ja manchmal ein bisschen voreilig benutzt, aber wäre der hier gerechtfertigt, dass das ein historisches Abkommen ist? Denn die meisten arabischen Staaten haben ja eben genau das nicht, diplomatische Beziehungen zu Israel.
Letzteres stimmt. Es sind bis heute nur Ägypten und Jordanien, wobei nur wahrscheinlich falsch ist, weil diese zwei Abkommen für Israel in der Tat enorm wichtig sind. Direkt an der Grenze, direkte Partnerschaften, die sie brauchen, über die Grenzen hinweg. Ich würde total davor warnen zu sagen, das ist jetzt ein historisches Abkommen. Erstens gibt es noch kein Abkommen, das so richtig unterschrieben ist. Zweitens ist die Geschichte so neu nicht. Das hat heute Morgen auch Avi Primor, früher mal Botschafter in Deutschland, sehr eindrücklich gesagt. Es gibt längst eine israelische Vertretung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die darf nicht Botschaft heißen, aber dass die sozusagen unter diesem Level längst kooperieren, ist bekannt und deswegen ist diese Sache für sich gesehen erstmal gar nichts Neues. Was ist passiert? Alle Seiten haben im Augenblick ein Interesse daran, dass mal eine positive Botschaft kommt. Netanyahu selber ist in der Bredouille in Israel, weil er offenbar eine miserable Corona-Politik in der zweiten Welle gemacht hat. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben große Angst vor dem Iran und suchen alle Bündnispartner, die sich zusammen mit ihnen gegen den Iran stellen. Da ist Israel sehr geeignet und Donald Trump, der auch in Amerika im Wahlkampf in der Bredouille steckt, kann eigentlich nicht dauernd nur forcieren, annektiert endlich irgendwie Gebiete in der Westbank, sondern der wollte natürlich auch mal sagen, schau, ich habe jetzt vermittelt den dritten Frieden zwischen einem arabischen Land und Israel. Soweit sind wir noch lange nicht. Das strategische Interesse der einzelnen Akteure liegt so auf der Hand, dass ich sagen würde, wenn es kommt, ist es nicht schlecht, aber es dauert noch.
Aber es kommt ja auch was dabei herum für die Palästinenser zunächst mal, dass nämlich Israel auf die Annexion, die ja angekündigt war, von Teilen des Westjordanlandes verzichten will. Vorerst muss man leider auch dazu sagen, Netanyahu hat das schon eingeschränkt, aber nichtsdestotrotz in diesem Prozess, den ich kaum Friedensprozess nennen möchte, aber in diesem Prozess muss man sich ja manchmal auch über Trippelschritte freuen.
Das stimmt und dass er das verschoben hat, das ist die Formulierung, die Netanyahu verwendet hat, ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen, aber es gibt Leute wie Primo und andere, die im Prinzip sagen, Netanyahu guckt jetzt mal, er hat jetzt irgendwie dem Trump erstmal eine schöne Schlagzeile verschafft, aber er wird natürlich ganz genau gucken, wer gewinnt am 3. November die Wahlen in den Vereinigten Staaten. Wenn Trump nochmal gewinnen sollte, dann wird er sich nicht irgendwie veranlasst sehen, diese Annexion dauerhaft zurückzunehmen. Er wird es trotzdem machen. Das ist der zweite Haken auch an dieser Vereinbarung oder an dieser Ankündigung. Genau umgekehrt werden die Vereinigten Arabischen Emirate gucken. Die konnten es nicht machen, ohne eine symbolische Botschaft an die Palästinenser zu verschicken. Aber wenn sozusagen nach dem 3. November irgendwie der Impuls in Jerusalem ist, ach, wir machen es trotzdem, dann glaube ich nicht, dass sie Botschaften austauschen werden.
Die Palästinenser sind ja auch nicht glücklich mit der Entscheidung. Schändliche Erklärung ist ein offizielles Statement. Avi Primo, den Sie schon erwähnt haben, der frühere israelische Botschafter in Berlin, hat ja heute dem Deutschlandfunk ein längeres Interview gegeben, hat aber da unter anderem auch die Haltung der Palästinenser kritisiert. Hören wir ihn gerade mal.
Was Netanyahu denen anbietet, ist natürlich nicht akzeptabel. Aber sie sollten es als erster Schritt annehmen und sagen, okay, dann bekommen wir einen teilautonomen Staat, den man unabhängig nennt. Wir bekommen internationale Anerkennung als Staat und dann bemühen wir uns weiter, unseren Staat auf- und auszubauen. Das ist der einzige Weg, den sie haben.
Also Avi Primo sagt, nehmt es, je länger ihr wartet, desto schlechter werden die Angebote. Und leider beschreibt er auch die Geschichte der letzten 20 Jahre. Je länger die Palästinenser gewartet haben, je häufiger sie Nein gesagt haben, desto schlechter wurde ihre Verhandlungsposition.
So ist es leider. Und es hat im Prinzip schon 1946, 47, 48 begonnen. Auch damals gab es sozusagen von den Vereinten Nationen einen Teilungsplan, den würden die Palästinenser heute mit Handkuss nehmen und in jeder einzelnen Faser. Es ist halt ein Trauerspiel, weil sie immer wieder dachten, es wird besser. Irgendwann wird sich die Welt so drehen, dass sie wieder bessere Verhandlungsoptionen haben. Sie haben sie im Augenblick leider nicht. Sie sind eher selber zerstritten. Sie haben keine charismatische junge Führung, die sozusagen mal eine Geschichte erzählen kann, was aus dem erwachsen könnte. Man muss halt immer dazu sagen, die Palästinenser und die Israelis leben seit 50, 60 Jahren in einem Strudel von Gewalt gegen Gewalt. Die sieht manchmal unterschiedlich aus. Das eine sind Terroranschläge gewesen, das andere waren harsche Attacken gegen die andere Seite, dass es mehr oder weniger keine Familie oder keinen größeren Familienclan gibt, der nicht leidet oder gelitten hat. Und das zu überwinden ist unendlich schwer, weil man natürlich unentwegt Reflexe hat, die dazu sagen, nein, das kann ich doch jetzt nicht machen und das kann ich jetzt nicht machen. Ich träume immer davon, dass irgendwann beide Gesellschaften in ihrer Gesamtheit gefragt werden, wollt ihr eigentlich jetzt irgendwie ein gutes Auskommen, wollt ihr ein gutes Leben, wollt ihr für eure Kinder was Besseres, wollt ihr mal in Frieden leben, vielleicht eng angedockt an die Europäische Union. Wenn man die Gesellschaften als Ganzes und nicht immer nur die jeweiligen Regierungen fragen würde in Referenden, dann verrückterweise bin ich total optimistisch, dass die dafür stimmen würden. Aber das hat es halt bis heute nicht gegeben.
Belarus ist weiter Thema, wird Thema sein, wenn am Nachmittag die EU-Außenminister zusammenkommen und da für sich klären, wie reagiert die Europäische Union auf die Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl Alexander Lukaschenka, zum Beispiel mit Sanktionen. Und interessanterweise will das eine der wichtigsten Personen im Oppositionskampf in Belarus, Maria Kolesnikova, nicht, zumindest noch nicht. Sie findet, das ist zu früh, hat sie im Interview mit dem ZDF gesagt.
Wenn wir sprechen über Sanktionen, vielleicht ist es noch viel zu früh. Aber von unserer Seite, was sicher ist, wir selber, Belarussen, wir erkennen die Ergebnisse von Wahlen nicht. Und natürlich, wenn sie Europa würde uns auch unterstützen, wir könnten dann auch beweisen, warum wir das nicht erkennen und dann vielleicht es wäre eine mögliche Solidarität mit uns auch sein.
Maria Kolesnikova sagt das. Also erstmal nicht die Sanktionsschraube drehen. Stefan Braun, einverstanden? Sie sind ja auch zuständig für Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung hier im Hauptstadtbüro.
Ehrlicherweise ja, ich bin einverstanden damit. Ich würde jetzt nicht reflexhaft sagen, oh, der hat jetzt irgendwie auf die Leute eingeknüppelt oder einknüppeln lassen und jetzt muss er bestraft werden. Man muss diese Situation aus meiner Sicht jetzt, es ist sehr spannend, das zu beobachten. Wie unterstütze ich diese großartigen Leute, die im Augenblick ja jeden Tag in anderer Form auf die Straße gehen und es dadurch dem Regime immer schwerer machen, zu erklären, das sind Bösewichte, die nachts irgendwie plündern. Nein, es sind Frauen, die weiße Kleider anziehen, mit Blumen an den Straßen stehen und protestieren. Es ist der Nationalchor, der sich, ich glaube, vor der Oper oder wo er stand, hinstellt, singt und protestiert. Es sind die Mitarbeiter von Krankenhäusern, die jetzt den Mut haben, ihr Gesicht zu zeigen. Männer, Frauen, ältere Leute. Das bedeutet, dass der Mut bei denen wächst, die vielleicht bislang immer Angst hatten, dass sie unterdrückt werden. Sie zeigen ihr Gesicht, Mensch, der ist da auch dabei, dann kann ich endlich auch mal was sagen. Dann werde ich nicht sofort gefährlich bekämpft und so weiter. Heute Morgen musste sich der Innenminister entschuldigen, weil offensichtlich Leute verhaftet wurden, die gar nicht bei den Demonstrationen dabei waren. Das ist für dieses Regime viel, viel heikler, als, sagen wir mal, nächtelang harte Auseinandersetzungen, junge Leute, die irgendwie gegen die Polizei und die Polizei gegen die jungen Leute.
Aber verstehe ich Sie dann richtig, das ist eigentlich eine Sache, die sich sowieso im Land, in Weißrussland, in Belarus selbst klärt, wo der Einfluss von außen, auch einer Europäischen Union, gar nicht wirksam wäre?
Ich glaube, dass das eine ganz spannende Frage ist, wie kannst du diese friedlichen Leute, diese älteren Leute, diese älteren Frauen, wie kannst du die unterstützen? Rhetorisch? Ja. Möglicherweise irgendwann mit sehr zielgerichteten Sanktionen gegen Personen, aber nicht gegen das Land. Weil bislang, wenn man sich anguckt, die anderen Revolutionen oder sogenannten Revolutionen, die es in Osteuropa und anderswo gab, ganz schnell kam das Argument, das ist eine Infiltration von außen, das ist ein Angriff von außen, fremde Mächte wollen uns jetzt irgendwie unser Land nehmen und so. Und leider hat es ja in der Vergangenheit immer wieder ziemlich gut funktioniert. Deswegen braucht es eine kluge Antwort. Und sagen wir mal, schnell Sanktionen zu verhängen, geht einfach, klingt endlich mal nach dem, ihr müsst jetzt auch was machen. Aber ich glaube, es wäre kontraproduktiv. Deswegen habe ich verstanden, dass diese Oppositionspolitik sagte, es ist vielleicht zu früh.
Ich meine, die interessante Frage ist ja, wie sehr zittert das Machtgefüge schon? Es gibt Informationen darüber, dass Lukaschenkas Familie raus ist aus dem Land, dass er sich rausgebracht hat. Das wäre ja schon mal ein Zeichen dafür, dass man das da offenbar ernster nimmt. Frage ist dann auch, wie verhalten sich die Führungseliten drumherum? Also schreiben sie ihn irgendwann ab? Und dann kommt aber eigentlich die ganz große Frage, und ich fürchte, dann ist die Europäische Union gefordert, auch sehr sensibel vorzugehen. Wie kriegt man das diplomatische Kunststück hin, dass man Russland vermittelt, dass Veränderungen in Belarus nicht gleichbedeutend sind mit einer plumpen Ausdehnung der westlichen Machtzone, NATO, EU inklusive?
Absolut. Ich meine, der russische Faktor ist natürlich gigantisch und die Gefahr, dass er das nicht zulässt oder dass Putin irgendwie alles tun wird, um quasi genau diese Erzählung zu machen, aha, der Westen will uns jetzt wieder an den Kragen und das ist eine Unverschämtheit und wir werden es nie zulassen und so. Ich fand tatsächlich, auch wenn es erstmal so harmlos oder klein klingt, diese Versuche der litauischen Regierung, es war ja Anfang der Woche schon zu sagen, wir wollen irgendwie, wir bieten euch an zu vermitteln, wir empfehlen einen Rat, wo sozusagen Leute von Lukaschenka und Leute aus der Opposition an einem Tisch mal Platz nehmen, dass man mal eine große Versammlung macht und mal spricht und so weiter. Wir könnten das organisieren, wir könnten das vielleicht auch unterstützen und so. Das fand ich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, es ist in der Tat eine ganz sensible Balance, die sehr heikel ist. Und ich würde in der Tat sehr mir wünschen, dass man sozusagen alle zivilen Kräfte verbal unterstützt, dass man ihnen möglicherweise auch Hilfe zukommen lässt, wenn man das kann, was die Oppositionspolitikerin gesagt hat, helft uns doch zu beweisen, dass es ein Wahlbetrug ist. Könnte kompliziert werden, aber ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Es ist wirklich heikel und ich bin wirklich, wirklich begeistert von den zivilen Formen des, wir wollen eigentlich nach 26 Jahren das nicht mehr haben.
Stefan Braun, das war eine politisch interessante Sommerlochswoche, kann man sagen, für einen Hauptstadtkorrespondenten, die SPD mit ihrem Coup schon jetzt Olaf Scholz aufs Schild zu heben. Sie beobachten ja für die Süddeutsche Zeitung unter anderem auch die Grünen genauer. Hat die das eigentlich gestresst?
Nee, das glaube ich nicht. Bis auf Weiteres würden die und können auch immer wieder sagen, ist eigentlich ein falscher Moment, ist eigentlich zu früh. Es berührt uns nicht, weil wir sagen müssen, wir stehen zu uns. Sie haben ja relativ gefestigte Führung. Die Führung sagt, wir wollen jetzt über Inhalte Wahlkampf führen und nicht über irgendwelche Bündnisse.
Aber ich habe das Gefühl, dass die sich damit auch so ein bisschen rausmogeln aus dieser K-Frage. Oder glauben Sie, dass die Grünen die gar nicht beantworten müssen?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass sie sie am liebsten nicht beantworten würden. Ich glaube, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dass sie tatsächlich in den Umfragen immer die Nummer zwei bleiben, dann werden sie nicht dran vorbeikommen, das irgendwann zu entscheiden. Aber was sozusagen neben dieser klassischen Rhetorik, die man jetzt gerade aus der Grünen Partei hören kann, natürlich doch ein bisschen heikel ist, sie müssen immer wieder fürchten, dass sozusagen ganz junge Leute, die leidenschaftlich linker sind, dass sie die an Bord behalten und nicht an andere verlieren. Es gründet sich ja gerade in Berlin irgendwie so eine eigene kleine Partei, Radikal Klima. glaube, sie heißt ein bisschen anders, aber das ist natürlich irgendwie so das, was heikel wird. Und wenn dann jetzt die Debatten über Rot-Rot-Grün lauter würden, dann würde man dauernd von ihnen Bekenntnisse verlangen, die sie vielleicht gar nicht abgeben wollen.
Mhm. Ja,
das ist heikel für sie.
Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile fast sogar so heikel, dass ich den Eindruck habe, die Grünen wären eigentlich ganz glücklich, wenn diese ganze Kanzleramtsfrage ihnen auch erspart bliebe und sie sich wunderbar in einer schwarz-grünen Koalition als starker Juniorpartner finden könnten.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, da spielt ganz viel mit und das ist ja auch menschlich. Jetzt gibt es sozusagen seit einem Jahr die Debatte, könnte Robert Habeck oder könnte Annalena Baerbock Kanzlerin werden. Am Anfang haben die Leute noch ein bisschen gelacht. Jetzt wird es irgendwie sozusagen erstmal immer konkreter. Du stellst dir wahrscheinlich, ich kann mir das ja nicht anders vorstellen, auch irgendwann die Frage, sag mal, du jetzt Mensch mit der Kanzlerin und die Merkel ist weg. Es könnte ja tatsächlich so kommen. Kann ich das, gucke ich mir das an? Ich spekuliere jetzt, weil ich es nicht weiß, aber ich bin sicher, das wird in den Köpfen sein und dann ist es ganz schwer zu sagen, wir sind eigentlich besser ein Juniorpartner. Das ist irgendwie, das ist bequemer, aber du wirst natürlich auch anders dominiert. Da beißt keine Maus den Faden ab, das ist so. Und ich glaube, dass das sehr schwankend ist.
Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung war an meiner Seite. Ich wollte Sie eigentlich fragen, was ist der Aufmacher der Süddeutschen morgen? Aber habe gelernt, Sie erscheinen morgen gar nicht.
So ist es. Der 15. August ist ein Feiertag in Bayern. Das führt dazu, dass wir die Wochenendausgabe heute schon veröffentlicht haben.
Und Sie haben ein bisschen frei, aber nicht ganz. Ne?
Nicht so ganz.
Das Digitale fordert einen.
Genau. Immer. Die Zeit ist vorbei.
Gut, dann sind Sie hier aber auf jeden Fall schon mal entlassen. Vielen Dank für Ihre Zeit hier heute.